Rainer, lies mal vor.
Kapitel 4. Die Erzählung. Teil 2.
Was ist aus Danglars, dem Schuldigsten, dem Anstifter, geworden?
Er hat Marseille verlassen und ist auf Herrn Morels Empfehlung, der nichts von seinem Verbrechen wusste, bei einem spanischen Bankier als Kommiss eingetreten. Zur Zeit des Spanischen Krieges beteiligte er sich an den Lieferungen für das französische Heer und hatte Glück. Mit diesem ersten Geld spielte er in Papieren und verdreifachte, vervielfachte sein Vermögen. Witwe von der Tochter des Bankiers heiratete er sodann eine Witwe, Frau von Nargon, Tochter des Herrn von Serviot, der Kammerherr des gegenwärtigen Königs ist und sich der höchsten Gunst erfreut. Er hatte sich zum Millionär gemacht, erhielt dann den Grafentitel und hat nun einen Palast in der Rue de Montblanc, 10 Pferde in seinen Ställen, 6 Lakaien in seinem Vorzimmer und ich weiß nicht wie viel Millionen in seinen Kassen.
»Ah«, rief der Abbé mit einem seltsamen Ausdruck, »und er ist glücklich?«
»Glücklich? Wer kann das sagen? Macht ein großes Vermögen das Glück aus, so ist Danglars glücklich.«
»Und Fernand?«
»Fernand war noch glücklicher. Er hat zugleich Vermögen und Stellung. Er wurde bald nach Dantesses Verhaftung zum Heer ausgehoben, ich ebenfalls, und da ich älter als Fernand und verheiratet war, so verwandte man mich beim Dienst an der Küste. Fernand wurde den aktiven Truppen eingereiht, kam mit seinem Regiment an die Grenze und wohnte der Schlacht bei Ligny bei. In der Nacht, die auf das Treffen folgte, stand er Schildwache vor der Tür eines Generals, der in geheimer Verbindung mit dem Feinde stand. In derselben Nacht sollte der General mit den Engländern eine Zusammenkunft haben. Er schlug Fernand vor, ihn zu begleiten. Dieser willigte ein, verließ seinen Posten und folgte dem General. Was Fernand vor ein Kriegsgericht gebracht hätte, wenn Napoleon auf dem Thron geblieben wäre, diente ihm bei den Bourbonen zur Empfehlung. Er kehrte nach Frankreich als Unterleutnant zurück und durch die Gunst des sehr angesehenen Generals wurde er 1823 Kapitän. Fernand war Spanier. Er wurde deshalb in diplomatischen Diensten nach Madrid geschickt. Hier leistete er seinem Vaterland so gute Dienste und bewährte sich in dem folgenden spanischen Feldzug so, dass er nach der Einnahme von Trocadero zum Obersten ernannt wurde und das Offizierskreuz der Ehrenlegion mit dem Baronentitel erhielt.
»Verhängnis, Verhängnis«, murmelte der Abbé.
»Ja, doch hören Sie, das ist noch nicht alles. Als der Krieg beendigt war, fand Fernand, dass er bei dem langen Frieden, der in Westeuropa nun vorauszusehen war, wenig Aussicht auf Beförderung hatte. Er erbat demnach von der Regierung die Erlaubnis, in den Reihen der griechischen Freiheitskämpfer gegen die Türkei zu dienen, während er doch in der französischen Armeeliste fortgeführt wurde. Einige Zeit nachher erfuhr man, dass der Baron von Morcerf, dies war der Name, den er führte, in die Dienste Ali Paschas mit dem Grade eines Generalinstruktors eingetreten war. Ali Pascha wurde getötet, aber ehe er starb, belohnte er Fernands Dienste, indem er ihm eine beträchtliche Summe zustellen ließ, mit der er nach Frankreich zurückkehrte, wo ihm sein Grad als Generalleutnant bestätigt wurde.
»Und heute?« fragte der Abbé.
»Heute ist der Graf Deputierter und besitzt ein prachtvolles Haus in Paris, Rue de Hulder Nummer 27.« Der Abbé öffnete den Mund, zögerte einen Augenblick und sagte dann, sich selbst bezwingend,
»Und Mercedes? Man hat mir versichert, sie sei verschwunden.«
»Verschwunden, wie die Sonne verschwindet, um am anderen Tage glänzender aufzugehen.«
»Sie hat also ebenfalls ihr Glück gemacht?« fragte der Abbé mit ironischem Lächeln.
»Mercedes ist in diesem Augenblick eine der vornehmsten Damen von Paris«, antwortete Caderousse.
»Fahren Sie fort«, sagte der Abbé. »Es ist mir, als hörte ich die Erzählung eines Traumes. Aber ich habe selbst so außerordentliche Dinge erlebt, dass mich die, welche Sie mir mitteilen, weniger in Erstaunen setzten.«
Mercedes war anfangs in Verzweiflung über den Schlag, der ihr Edmond raubte. Ich sprach bereits von ihren Bitten bei dem Staatsanwalt und von ihrer Ergebenheit für Dantesses Vater. Mitten in ihrer Verzweiflung traf sie ein neuer Schmerz. Das Scheiden Fernands, den sie, mit seinem Verbrechen nicht bekannt, als ihren Bruder betrachtete. Fernand reiste als Konskribierter zum Heer, Mercedes blieb allein. 3 Monate verlief für sie in Tränen. Keine Kunde von Edmond, keine Nachricht von Fernand, nichts vor Augen als einen Greis, der in seiner Verzweiflung hinstarb. Weder Geliebter noch Freund war ihr geblieben. Plötzlich kam es ihr vor, als hörte sie einen bekannten Tritt. Sie wandte sich ängstlich um, die Tür ging auf und Fernand erschien in seiner Unterleutnantsuniform. Es war nicht die Hälfte dessen, was sie beweinte, aber es war doch ein Teil ihres vergangenen Lebens, was zu ihr zurückkehrte. Sie fasste Fernands Hände mit einem Entzücken, das diese für Liebe hielt, während es nur die Freude war, nicht mehr allein auf der Welt zu sein und endlich nach langen Stunden einsamer Trauer einen Freund wiederzusehen. Auch muss ich sagen, Fernand war ihr nie verhasst gewesen, nur hatte sie ihn nie geliebt. Ein anderer besaß ihr ganzes Herz. Doch dieser andere war abwesend, verschwunden, vielleicht tot. Bei diesem letzten Gedanken brach Mercedes in Schluchzen aus und rang die Hände vor Schmerz. Aber der Gedanke, den sie verwarf, wenn er ihr von einem anderen zugeflüstert wurde, kehrte jetzt von selbst in ihrem betrübten Geist ein. »Überdies«, sagte der alte Dantès unablässig zu ihr, »unser Edmond ist tot, denn wenn er nicht tot wäre, käme er zu uns zurück.« »Der Greis starb, wie gesagt. Hätte er gelebt, so würde Mercedes vielleicht nie die Frau eines anderen geworden sein, denn er wäre da gewesen, um ihr ihre Untreue vorzuwerfen.« Fernand sah dies ein. Als er daher den Tod des Greises erfuhr, kehrte er zurück. Diesmal war er Leutnant. Bei seiner ersten Reise hatte er Mercedes kein Wort von Liebe gesprochen. Bei der zweiten erinnerte er sie an seine heiße Zuneigung. 1 Jahr war inzwischen vergangen. Sie forderte noch 6 Monate, um Edmond zu erwarten und zu beweinen.
»Das macht im Ganzen 18 Monate«, sagte der Abbé mit bitterem Lächeln. »Was kann der angebeteste Geliebte mehr fordern?«
Dann murmelte er die Worte des englischen Dichters.
»Schwachheit, dein Name ist Weib.«
6 Monate nachher, fuhr Caderousse fort, fand die Hochzeit in der Kirche des Accolés statt.
»Es war dieselbe Kirche, in der sie Edmond heiraten sollte«,
murmelte der Abbé.
»Nur war es ein anderer Bräutigam.«
»Mercedes heiratete also«, sagte Caderousse. »Doch obgleich sie allen Augen ruhig erschien, wurde sie doch ohnmächtig, als sie vor der Reserve vorbeikam, wo 18 Monate vorher ihre Verlobung mit dem gefeiert worden war, den sie noch liebte, wenn sie in den Grund ihres Herzens zu sehen wagte. Glücklicher, aber nicht ruhiger, denn ich sah in jener Zeit, und er fürchtete beständig die Rückkehr Edmonds, war Fernand sogleich darauf bedacht, seine Frau aus der Gegend zu entfernen und sich selbst zu verbannen. Er hatte zugleich so viele Gefahren zu fürchten und so viele Erinnerungen zu bekämpfen, wenn er bei den Kataloniern blieb. 8 Tage nach der Hochzeit reisten sie ab.
»Sahen Sie Mercedes wieder?«
fragte der Priester. »Ja, zur Zeit des Spanischen Krieges in Perpignan, wo Fernand sie zurückgelassen hatte. Sie beschäftigte sich damals mit der Erziehung ihres Sohnes.« Der Abbé bebte.
»Ihres Sohnes?« sagte er.
»Ja«, antwortete Caderousse, »des kleinen Albert.«
»Aber um den Sohn zu erziehen«, sagte der Abbé, »muss sie wohl selbst erst noch eine Ausbildung erhalten haben. Es ist mir, als hätte ich von Edmond gehört, sie sei die Tochter eines einfachen Fischers, schön, aber ungebildet gewesen.«
»Oh, kannte er denn seine Braut so schlecht?« versetzte Caderousse. »Mercedes hätte Königin werden können, wenn die Krone nur auf den schönsten und gescheitesten Köpfen getragen werden sollte.« Als ihre Verhältnisse besser wurden, lernte sie wohl auch zeichnen, Musik und was weiß ich alles. Aber ich glaube, unter uns gesagt, dass sie dies alles nur tat, um sich zu zerstreuen, um zu vergessen, und dass sie nur so viele Dinge in ihren Kopf brachte, um das zu betäuben, was ihr Herz erfüllte. Nun scheint es jetzt, Vermögen und Ehre haben sie ohne Zweifel getröstet. Sie ist reich, sie ist Gräfin und dennoch... Caderousse schwieg.
Was dennoch?
Dennoch bin ich überzeugt, dass sie nicht glücklich ist.
Warum glauben Sie das?
Als ich selbst gar sehr im Elend war, dachte ich, meine ehemaligen Freunde würden mich unterstützen. Ich begab mich zu Danglars, der mich nicht einmal empfing. Ich ging zu Fernand, und dieser ließ mir 100 Francs durch seinen Kammerdiener zustellen.
Also sahen Sie weder den einen noch den anderen?
Nein, aber Frau von Merserf hat mich gesehen. Während ich hinausging, fiel eine Börse zu meinen Füßen. Sie enthielt 25 Louis d'Or. Ich schaute rasch empor und erblickte Mercedes, die den Laden wieder schloss.
»Und der Staatsanwalt, Herr von Villefort?« fragte der Abbé.
»Oh, er war nicht mein Freund gewesen. Ich kannte ihn nicht und hatte nichts von ihm zu fordern.«
»Doch wissen Sie nicht, was aus ihm geworden ist und welchen Teil er an Edmonds Unglück gehabt hat?«
»Nein, ich weiß nur, dass er einige Zeit, nachdem er Edmond hatte verhaften lassen, Fräulein von Sommerard heiratete und bald darauf Marseille verließ. Ohne Zweifel hat ihm das Glück gelächelt, wie den anderen. Ohne Zweifel ist er reich wie Danglars, geachtet wie Fernand. Ich allein bin, wie Sie sehen, arm, elend und von Gott vergessen geblieben.«
»Sie täuschen sich, mein Freund«, sagte der Abbé. »Gott kann zuweilen scheinbar vergessen, wenn seine Gerechtigkeit ruht, aber es kommt immer ein Augenblick, wo er sich erinnert, und hier ist der Beweis davon.«
Bei diesen Worten zog der Abbé den Diamanten aus der Tasche, reichte ihn Caderousse und sagte,
»Nehmen Sie diesen Diamanten, er gehört Ihnen.«
»Wie, mit mir allein?« rief Caderousse. »O Herr, Sie scherzen!«
»Dieser Diamant sollte unter Edmonds Freunden verteilt werden. Edmond hatte nur einen Freund, die Verteilung wird also unnötig. Nehmen Sie den Stein und verkaufen Sie ihn. Ich wiederhole, er ist 50.000 Francs wert, und diese Summe wird hoffentlich genügen, um Sie der Armut zu entziehen.«
»O Herr«, sagte Caderousse schüchtern, eine Hand ausstreckend und mit der anderen den Schweiß abwischend, der auf seiner Stirn perlte. »O Herr, treiben Sie nicht Spott mit dem Glück und der Verzweiflung eines Menschen!«
»Ich weiß, was Glück und was Verzweiflung ist, und werde nie damit Kurzweil treiben. Nehmen Sie dagegen...«
Caderousse, der bereits den Diamanten berührte, zog seine Hand zurück.
»Dagegen«, fuhr der Abbé lächelnd fort, »geben Sie mir die rote, seidene Börse, die Herr Morel auf dem Kamin des alten Dantes zurückließ.«
Immer mehr erstaunt ging Caderousse an einen großen Schrank von Eichenholz, öffnete ihn und reichte dem Abbé eine lange Börse von erbleichter roter Seide. Der Abbé nahm sie und gab dafür Caderousse den Diamanten.
»Oh, Sie sind ein Mann Gottes«, rief Caderousse. Denn es wusste in der Tat niemand, dass Edmond ihnen den Diamanten übergeben hatte, und sie konnten ihn behalten.
»Gut«, sagte der Abbé zu sich selbst, »du hättest es getan, wie mir scheint.« Der Abbé stand auf, nahm seinen Hut und seine Handschuhe und sagte,
»Ist alles, was Sie gesagt haben, wahr, und kann ich Ihnen in allen Punkten glauben?«
»Sehen Sie, Herr Abbé«, antwortete Caderousse, »dort in jener Ecke ist ein Christus von geweihtem Holz. Hier auf dieser Kiste liegt das Evangelienbuch meiner Frau. Öffnen Sie dieses Buch, und ich will Ihnen darauf schwören. Ich schwöre Ihnen bei dem Heil meiner Seele, bei meinem christlichen Glauben, dass ich Ihnen alles so gesagt habe, wie es vorgefallen ist.«
»Es ist gut«,
sagte der Abbé, überzeugt, dass Caderousse die Wahrheit gesagt habe.
»Es ist gut. Möge Ihnen dieses Geld Nutzen bringen. Leben Sie wohl.
Ich kehre zurück, um fern von den Menschen zu leben, die so viel Böses tun.« Und sich mit Mühe den begeisterten Ergüssen Caderousses entziehend, verließ der Abbé das Zimmer, stieg zu Pferd, grüßte zum letzten Mal den Wirt, der sich in geräuschvollen Abschiedsworten sozusagen verwickelte, und entfernte sich in der Richtung, in der er gekommen war. Als sich Caderousse umwandte, sah er hinter sich die Carconte, bleicher und zitternder als je.
»Ist es wahr, was ich gehört habe?«
sagte sie. »Was, dass er uns den Diamanten für uns ganz allein gegeben hat?« entgegnete Caderousse beinahe närrisch vor Freude.
»Und wenn er falsch wäre?«
sagte sie.
»Falsch«,
murmelte er.
»Falsch. Warum sollte mir dieser Mann einen falschen Diamanten gegeben haben?«
»Um dein Geheimnis zu besitzen, ohne es zu bezahlen, Schwachkopf!«
Caderousse blieb einen Augenblick wie betäubt von dem Gewichte dieser Mutmaßung. Bald aber nahm er seinen Hut, setzte ihn auf das rote, um seinen Kopf gewickelte Taschentuch und rief,
»Oh, das werden wir wohl erfahren.« »Auf welche Art?«
»Es ist Messe in Beaucaire. Es sind Pariser Juweliere dort. Ich will Ihnen den Stein zeigen. Hüte das Haus, Frau. In 2 Stunden bin ich zurück.« Und er stürzte aus dem Haus und lief auf der Straße fort.
50.000 Francs,
murmelte die Carconte, als sie allein war.
»Das ist Geld, aber es ist kein Vermögen.«